Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute wird's politisch, spannend und ganz schön emotional. Wir starten nämlich mit einem Film, der die großen Fragen Europas auf die ganz persönliche Ebene herunterbricht. Clandestin von Angelina Maccarone. Die Regisseurin ist gleich bei mir zu Gast. Und ab 15 Uhr, dann springen wir wieder in die Welt der Serien, perfekt für die Feiertage. Denn das Serienquartett hat sich wieder gemeldet mit 4 Kritikerinnen und Kritikern, 4 Serien und einer Menge Gesprächsstoff. Was passiert, wenn politische Prinzipien plötzlich ganz persönlich werden? Wenn Mauern in den Köpfen auf ganz reale Menschen treffen und Ideologien auf Gefühle? Das erzählt uns der Spielfilm Clandestin, der Donnerstag in unsere Kinos kommt und gedreht worden ist von Angelina Maccarone. Es geht um Migration darin, es geht um Macht und moralische Bruchlinien im heutigen Europa. Aber das Großartige an diesem Film ist, er bleibt nicht in der Debatte um diese großen Themen stecken, sondern er macht sie lebendig über 4 Figuren, 4 Perspektiven und damit auch über 4 miteinander verwobene Geschichten. Da ist eine konservative Politikerin, die Grenzen schließen will, ein junger Mann aus Marokko, der heimlich diese Grenzen überquert, eine Assistentin, die in Deutschland nie aufsteigen kann und ein Künstler, der meint, er kann sich alles erlauben. Und all diese Figuren kommen zusammen in der Wohnung dieser Politikerin, als der Flüchtling Malik bei ihr versteckt werden soll.
The most important thing is that you stay in the apartment and keep away from the window so that no one sees you. Kan dache. Was fehlt dir?
I already told you.
Seems to me your Arabic leaves something to be desired.
I speak to him in English, as she does, and he understands perfectly well. Don't you?
Yeah.
If anyone finds out that I'm letting him stay here, I can pack my bags.
Did you get all that? Mrs. Markwood will be back from London tomorrow evening. So don't make any mess around here or the hard Kittlick.
Geben Sie mir Ihre Mobilnummer.
Entschuldigung?
Für einen Notfall kann ich gleich die Polizei anrufen.
In Clandestin ist das der Beginn einer ganzen Kette von Begegnungen und Konflikten, die mit großer Ambivalenz von unserer Gegenwart, von unserem Heute erzählen. Regisseurin Angelina Maccarone hat einen klugen, visuell auch eindringlichen Film gedreht, politisch hochaktuell und emotional sehr fordernd. Vor dieser Sendung konnte ich mit der Regisseurin Angelina Maccarone über ihren Film sprechen. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich auch.
Frau Maccarone, Ihr Film verbindet auf, wie ich fand zumindest, faszinierende Weise so verschiedene Figuren und auch Lebenswelten. Und wie der Titel sagt, geht es auch um Heimliches, um Verborgenes. Was hat Sie daran interessiert?
Ja, genau das, was Sie genannt haben, nämlich diese verborgenen Beziehungen, die wir alle miteinander teilen, ohne das auch vielleicht so bewusst zu haben die ganze Zeit. Also, dass wir alle verbunden sind auf schicksalhafte Weise, würde ich jetzt mal pathetisch sagen. Aber so pathetisch finde ich es eigentlich auch gar nicht, weil es ist ja eine Realität, dass wir alle voneinander abhängig sind und im Guten wie im Schlechten. Und die Figuren haben miteinander zu tun, mehr als jetzt vielleicht die Menschen, die so auf der Straße aneinander vorbeigehen. Und trotzdem nehmen sie sich teils gar nicht viel mehr wahr, als wir uns so wahrnehmen im Alltag. Und das hat mich interessiert, wie eigentlich die Sehnsucht, die wir alle in uns tragen, nach Liebe, nach Zugehörigkeit, warum wir die nicht miteinander einlösen.
Eine Figur heißt Malik, das junge Marokkaner, hat große Träume, möchte Musiker werden. Er flieht dafür aus Marokko mit der Hilfe eines Künstlers nach Europa, wo er dann mit einigen Turbulenzen dann bei einer konservativen Politikerin unterkommt. Das ist schon ein sehr spezielles Figurenkabinett, das Sie da erzeugt haben. Wie haben Sie diese Figuren konzipiert?
Ja, mich hat das interessiert, so eine konservative Politikerin, weil mich das jetzt auch nach der Wahl und so umtreibt, was geht vor in diesen Menschen, was bewegen die in ihren Herzen und was passiert, wenn sie menschlich ganz privat mit einer Situation konfrontiert sind, die das vielleicht in Frage stellt, was sie nach außen hin als Fassade, als Rüstung vor sich hertragen.
Ihr Film trifft ja mitten in die Debatten, die nicht nur in Deutschland, auch in Europa geführt werden. Es geht um Migration. Aber ich dachte mir, Sie zeigen auch letztendlich, was passiert, wenn Europa sich wirklich zu einer Festung entwickelt, was ja immer so ein feststehender Begriff ist. Aber bei Ihnen hat man das Gefühl, was passiert, wenn die Mauern hochgezogen werden, oder?
Ja, ich habe auch das Gefühl, es wird kräftig an diesen Mauern gebaut und ich glaube, dass es für Europa einfach nicht gut ist. Es ist gar nicht so, dass ich jetzt denke, alle Menschen umarmen, wäre eine schöne Idee, aber ich finde es auch so dumm von Europa, weil wir einfach Immigration brauchen, damit Europa auch weiterhin so läuft, wie wir uns das alle wünschen, denke ich. Und diese Öffnung kann einfach eine Bereicherung sein und es wird immer dargestellt, als wir müssen was abgeben, uns nimmt jemand was weg und es ist genau das Gegenteil. Und ich verstehe nicht, warum das nicht mehr in den Fokus gerückt wird.
Das zeigt sich ja wunderbar an der Figur der konservativen Politikerin, die gespielt wird, wunderbar natürlich von Barbara Sukowa. Sie behält ja nach außen hin immer die Kontrolle. Da geht es auch darum, wie sie sich politisch positioniert, um dieses sogenannte Wording, das sie bespricht. Was sagt sie dazu, was sagt sie eher nicht dazu? Innerlich kämpft sie ja mit diesen Krisen, von denen Sie schon gesprochen haben. Ist also Clandestin auch gerade an dieser Figur eine Geschichte um Macht und Ohnmacht? Das ist ja in der Sphäre der Politik ja immer ganz nah beieinander.
Ja, weil ich glaube, dass Macht oder das Gefühl von Macht auch eine Illusion ist, weil wir letztlich alle denselben Weg gehen werden. Und ich glaube, das wäre schön, was Gutes draus zu machen in der Zwischenzeit, die wir alle hier sind. Und diese Machtinteressen zeugen, glaube ich, auch immer von Ängsten. Und auch diese Politikerfigur hatte Verletzungen, die sie auch dazu bringen, ohne das jetzt zu sehr zu psychologisieren, auch in der Figur. Das war jetzt nicht mein Interesse. Aber dass sie sich selber was verbaut durch das, was sie glaubt, woran sie festhalten will, ja, das bringt einfach nichts. Und das mal durchzuspielen, hat mich sehr gereizt.
Bei ihr klingt ja immer an, dass das nicht immer so war. Das war eine Vergangenheit, das war vielleicht eine andere Person mit anderen moralischen Wertvorstellungen.
Ja, ich glaube, dass wir erstmal schon mit einer großen Offenheit hier landen, alle. Und dass die Deformation dann so nach und nach beginnt. Und bei ihr ist es sehr deutlich, und das zeigt sich ja auch in der Freundschaft mit dem Künstler Richard, der gespielt wird von Lambert Wilson, dass die mal ein anderes wildes Herz auch hatte, was immer noch unter dieser Uniform schlägt.
Die letzte Figur in diesem Reigen ist Amina, eine marokkanisch-deutsche Juristin. Sie steckt in so einer Zwischenwelt, also sie ist irgendwie perfekt integriert, aber wird von den anderen immer noch irgendwie abgewertet, hatte man das Gefühl. Was hat sie an dieser Figur interessiert? Sie steht zwischen diesen Welten. Das ist ja die einzige Figur, die man nicht direkt zuschreiben kann. Sie ist genau dazwischen.
Ja, weil ich glaube, dass das, woran auch dieser europäische Gedanke krankt, ist, dass das, was wir als Europa definieren, sehr eng gesteckt ist. Und die Figur, das ist jemand, die ist in Frankfurt geboren, hat aber einen arabischen Namen. Und muss sich immer wieder erklären, warum sie gut Deutsch spricht und so weiter. Das kennen wir ja inzwischen auch, weil diese Repräsentation von der sogenannten zweiten und auch dritten Generation inzwischen passiert, auch in Medien. Aber es ist halt in der Realität oft immer noch so.
Wie viel Angelina Macaroni steckt denn in den Figuren des Films? Identifizieren Sie sich mit den Figuren, die Sie erschaffen?
Ja, mit jeder Einzelnen, sogar mit der konservativen Mathilda, weil ich mich auch gefragt habe, was bin ich dann bereit zu öffnen und zu teilen? Und klar, bei der Amina-Figur ist es diese zweite Generation und die Festschreibung eben aufgrund meines Namens. Nun ist Italien, es hat sich gewandelt seit meiner Geburt in den 60er Jahren, da war das noch sehr anders, da waren dann die Ithaka, die sogenannten, die dann mit Knoblauch gekocht haben und so, das war total exotisch und fremd. Und die Italiener haben sich dann in die Herzen der Deutschen gekocht. Und aber ich kenne halt das aus meiner Kindheit, dieses immer in der Namensliste, dieses Stocken, oh, und wer bist du? Und dann wurde ich gefragt, ob ich singen kann und so weiter. Also das ist was, was mir auch nicht fremd ist, dieses Fremdsein.
Neben den politischen Implikationen, die Figuren ja zusammenhält letztendlich, geht es auch meines Erachtens nach zumindest um Abwesenheit von so einer Direktheit, von Liebe. Ich habe das Gefühl, die Figuren, vielleicht weil sie auch zum Teil in Lebensgefahr stecken, die erlauben sich das gar nicht, ihrer Sehnsucht zu folgen. War das etwas, was Sie auch mitkonzipiert haben, dass diese Abwesenheit von Liebe, von Nähe, von dieser Mitmenschlichkeit letztendlich zu den, sagen wir mal, Folgen des Plots folgt?
Es ist toll, dass Sie das so sagen, weil für mich war das immer das Grundthema, die Abwesenheit von Liebe. Es ist für mich ein Film über Liebe, über die Möglichkeit und dann die Abwesenheit.
Gerade Malik und der Künstler Richard, das ist ja auch nochmal eine sehr komplexe Beziehung. Sie beginnt so mit Bewunderung, da ist sie vielleicht sogar die anfängliche Liebe. Dann später wird das, da zeigt sich so ein ziemliches Ungleichgewicht. Sind das auch Figuren, die pars pro toto dafür stehen, wie Europa letztendlich mit Nordafrika umgehen kann, was man sich erlauben kann und die andere Person eben nicht?
Ja, ohne das jetzt zu sehr zu strapazieren oder zu abstrahieren, in diesen Figuren stehen die durchaus dafür, weil der Richard kann sich nur sein Leben leisten, weil er als reicher Brite nach Marokko emigriert ist. Und klar, auch die beiden Altersgruppen, die abgebildet werden, oder drei sind es eigentlich, und dass Figuren queer sind oder nicht queer sind. Also es gibt Verbindungen zwischen den Figuren, es gibt Unterschiede, es gibt Gegensätze. Und ja, die Hoffnung ist schon, dass da auch was abgebildet wird zwischen Europa und dem sogenannten Süden.
Globalen Süden.
Globalen Süden, genau. Danach habe ich gesucht.
Ich spreche weiterhin mit Regisseurin Angelina Macarone über ihren neuesten Film Clandestin. Das Drehbuch zum Film hat ja die Lola, also den Deutschen Filmpreis für der beste noch zu verfilmende Stoff bekommen. Und es ist in der Tat sehr komplex, wie sie diese Geschichten erzählen. Wir müssen uns mal darauf jetzt einlassen. Es ist nämlich keine klassische Dreiaktstruktur, sondern sie erzählen multiperspektivisch. Kapitel führen uns in die Figuren ein, passiert auch noch mit einem Zeitsprung dazu. Wie haben Sie diesen Erzählstil entwickelt und wieso können Sie mit diesem Stil mehr erzählen, was Sie eigentlich von der Geschichte preisgeben wollten, als jetzt mit der klassischen linearen Erzählhandlung?
Ja, ich wollte nicht eine Hauptfigur, der wir dann folgen, und alle anderen sind die Nebenfiguren. Ich wollte gerne vier Hauptfiguren, weil die für mich eben verschiedene Aspekte auch repräsentieren und weil mich eben interessiert hat, wie die sich verpassen. Und das, die Struktur hat sich eigentlich aus der Geschichte ergeben, dass ich gerne auch die Vorurteile, die sie gegenüber einander haben, repräsentieren wollte beim Gucken. Also, dass wir als Zuschauerinnen dasselbe Erlebnis haben, dass wir eine Figur als Nebenfigur erleben und bestimmte Vorstellungen entwickeln und dann, wenn wir aus ihrer Perspektive schauen, selber sehen, oh, ich habe was ganz anderes gedacht. Also das war mir wichtig, dass es so eine Art interaktive Struktur wird.
Vielleicht sprechen wir ja noch über die visuelle Gestaltung des Films. Ein Film, der Clandestin heißt, der spielt jetzt auch plötzlich in Innenräumen, in Wohnungen, in Fluren, in Autos. Was war Ihnen visuell an der Gestaltung der Räume, in denen diese Menschen sich ja verstecken können, wichtig?
Ja, also ich habe das ja mit dem Kameramann Florian Föst, es war eine tolle Zusammenarbeit, unsere zweite Zusammenarbeit gestaltet, und uns war wichtig, eben so diese Geheimnisse der Figuren auch optisch spürbar zu machen. Also dass alle was auch zu verheimlichen haben, dass alle was zu verlieren haben und so dann eben nicht alles immer so sehr sichtbar ist. Ja, und das, was Sie beschrieben haben mit den Räumen, dass vieles eben so verhandelt wird, eben im Versteck, also nicht so ganz offen. Und im Gegensatz dazu gibt es ja durchaus ein paar Bilder auch, die so eine Öffnung zeigen oder die dann auch Frankfurt als Stadt zeigen, wenn Malik dann rausgeht, und dass das dann auch wie so ein Befreiungsmoment aus dieser Klaustrophobie ist. Damit haben wir gespielt, und wir haben bei den verschiedenen Episoden auch geguckt, dass die Figur, um die es geht, im Fokus bleibt und dass alles andere darum herum eben eher so im Undeutlichen schwebt.
Ihre Besetzung, Sie haben es ja schon erwähnt, ist ziemlich international. Neben Barbara Sukowa, deutsche Schauspielerin, aber lebt ja eigentlich in New York, spielt auch Lambert Wilson den Richard. Wie lange arbeitet man mit so einem tollen Ensemble? Diese Figuren, halten die sich alle an dieses Lola ausgezeichnete Drehbuch oder öffnet sich dann plötzlich Raum für Improvisation?
Also ich bin eigentlich schon sehr, wenn ich ein Drehbuch schreibe, dann denke ich mir ja was dabei und kämpfe dann auch erstmal um die Dialoge, wie sie da stehen. Meistens geht es ja um Dialoge, und dann kommen Vorschläge in den Leseproben und in den Proben, und dann entwickelt sich das dann nochmal weiter. Aber es hat sich tatsächlich gar nicht so weit entfernt von dem geschriebenen Wort.
Sie haben die lange Vorlaufzeit des Films erwähnt. So ein Film wird ja über Jahre hinweg entwickelt. Jetzt, haben Sie selber zum Beginn unseres Gesprächs gesagt, trifft dieser Film auf eine Gegenwart. Die Bundestagswahl war schon, der Wahlkampf war sehr heftig, ziemlich hart wurde er geführt. Wie sehen Sie eigentlich Ihren Film im Kontext dieser politischen Lage? Also kann er etwas reflektieren, kann er etwas dabei fügen, oder würden Sie das am liebsten trennen?
Nee, ich glaube, dass wir alle ja verankert sind in dieser politischen Landschaft und wir das gar nicht trennen können. Manchmal möchte ich am liebsten keine Nachrichten mehr sehen und hören. Aber andererseits ist es ja einfach wichtig, weil das ja so ein Klima prägt, auch in dem wir uns alle bewegen. Insofern hoffe ich einfach, dass der Film nicht nur wahrgenommen wird als, ach, wieder Migration, das will ich nicht hören, oder wieder Politik will ich nicht hören, sondern dass diese Verknüpfung von dem ganz persönlichen, privaten und die Fragen, die wir uns alle stellen und mit denen wir konfrontiert sind, dass der Film dazu beiträgt, dass wir das mit mehr Lust machen.
Also auch ein Film, der was verändern sollte. Glauben Sie daran?
Ich glaube immer daran, dass was bewegt werden kann. Ich habe jetzt nicht die Illusion, dass nach dem Film, obwohl Leute auch schon gesagt haben, der sollte in Schulen gezeigt werden und es hat sich was bewegt für sie beim Gucken, wie sie das jetzt sehen, verschiedene Perspektiven und so, das durchaus. Aber ich freue mich, wenn Leute berührt sind und rausgehen und vielleicht bei einer nächsten Begegnung es vielleicht so einen kurzen Gedanken gibt, der sie streift oder so. Aber ich gebe mich jetzt nicht der Illusion hin, dass der Film jetzt die Welt verändert. Leider.
Angelina Maccarone, vielen Dank für das Gespräch und für den Film Clandestin. Der Film kommt Donnerstag in unsere Kinos. Vielen Dank für den Besuch.
Ich danke auch.
Schön, dass Sie wieder dabei sind und willkommen zur ersten Ausgabe des Serienquartetts 2025. Das Prinzip bleibt hier wie gewohnt: 4 Serien, 4 Kritikerinnen und Kritiker, 4 Meinungen und natürlich die Frage: Serientop oder Serienflop? Mit dabei ist wieder unser bewährtes Dreamteam: Vollbild-Kollegin Susanne Burg, die Serienkritikerin Anna Wollner und Serienkritiker Henrik Evert. Hallo in die Runde.
Hallo.
Hallo. Hallo.
Insgesamt haben wir uns diesmal durch 1398 Minuten Bewegtbild gewühlt und das sind dann knapp 23,5 Stunden Serienwelten voller Illusionen, Intrigen, Machtfantasien und Abgründe. Welche Stoffe genau dabei sind, das verraten wir gleich. Los geht's mit Serie Nummer 1 und gleich mit einem echten Prestigeprojekt von Apple TV Plus. Der Titel The Studio. Eigentlich ein schlimmer Titel, ist aber tatsächlich ein, wie ich finde, herrlich selbstironischer Blick hinter die Kulissen der Traumfabrik Hollywood. Also, willkommen im High-End-Business-Entertainment und hier kommt unser neuer Dreammaker Matt Remnick, frisch ernannter Chef der fiktiven Continental Studios.
Der Boss von Continental zu sein, ist der einzige Job, den ich je wollte. Ich fühle mich natürlich geehrt, einer der Leute zu sein, die entscheiden dürfen, welche Filme gemacht werden und welche nicht. Das ist ein großes Ding. Ich bin damals in die Branche eingestiegen, weil ich Filme liebe, aber irgendwie beschleicht mich die Angst, dass es mein Job ist, sie zu ruinieren.
Und da ist er schon, der zentrale Konflikt der Serie. Entsteht jetzt in Hollywood Kunst oder nur noch kalkuliertes Kunsthandwerk? Und so beginnt dann diese sehr absurd komische Reise durch das Chaos dieses Produktionsstudios mit neurotischen Executives, die jetzt gerade einen Kool-Aid-Film entwickeln sollen, also diese Limonade mit dem Smiley auf dem Krug. Und mit dabei sind große Namen, Martin Scorsese, Sarah Polley, Ron Howard, die sich alle selbst spielen. Und wir haben es hier also mit einer richtigen Hollywood-Satire zu tun, die ehrlich gesagt auch kein Klischee auslässt. Die Themen wie politisch korrektes Casting, toxischer Produktionsdruck, absurder Zwang, diese Spielzeuge ständig zu verfilmen. Hier wird alles verhandelt, über alles wird sich lustig gemacht und die treibende Kraft hinter und vor der Kamera, das ist Seth Rogen, der ist bekannt geworden vor allem mit so Kifferkomödien in den 2000er Jahren und der legt hier wirklich alle Neurosen Hollywoods auf den Tisch. Und ich muss sagen, ich hatte über diese 10 Folgen sehr lange meinen Spaß. Und jetzt bin ich gespannt, was ihr sagt. Henrik,
du hast schon den Mund aufgemacht.
Ja. Ja, ich kann alles unterstreichen, was du sagst. Ich glaube, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich liebe diese Serie. Ich finde sie großartig. Ich habe so lange auf einen würdigen Curb Your Enthusiasm, 30 Rocks, Entourage, The Comeback-Nachfolger gewartet. Und da ist er endlich. Ja, es ist dies. Ich habe es, als ich von der Serie gelesen habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, das wird sowas von in die Hose gehen. Und es ist es nicht. Die Serie ist auf so vielen Ebenen, auf so vielen Meta-Ebenen interessant. Ich glaube aber auch, dass man ohne die Metaebenen zu verstehen, die Serie einfach nur witzig finden kann. Also, ich habe mir hier eine Menge aufgeschrieben, aber ich mache es erstmal kurz, lasse euch zu Wort kommen, bin gespannt, was ihr sagt, aber ich finde sie großartig.
Ich habe ein Problem mit dieser Serie. Die erste Folge ist sowas von auf den Punkt, weil hier wirklich, also alleine die Gastauftritte, wie sich hier über die Aussprache von Namen lustig gemacht wird, wer hier alles auftaucht, wer hier auch seine eigene Karriere durch den Kakao zieht und danach fällt es für mich so ein bisschen runter, aber das ist Jammern auf so dermaßen hohem Niveau und wenn alle anderen Serien das Niveau hätten, was Folgen 2 bis 10 hätten, dann könnten wir dieses Serienquartett einstellen, weil wir uns sofort immer darauf verständigen müssten, das ist für mich fast schon die Serie des Jahres.
Also ich musste so ein bisschen lachen, gerade gab es eine Meldung, dass der Minecraft-Film der kinostärkste oder den besten Kinostart des Jahres hingelegt hat und bei der Kool-Aid-Folge und den vielen, vielen, vielen Bezügen, die es innerhalb der Serie gibt zu dem Barbenheimer-Erfolg, dachte ich immer so, es ist so auf den Punkt, genau dieses Thema. Und so gibt es ja ganz, ganz viel, was irgendwie wahnsinnig auf den Punkt ist. Ich würde gerne ein bisschen Wasser in Wein gießen. Ich finde alles total brillant, habe ich die Serie gerne geguckt. bin mir nicht sicher. Ich liebe sie auf einem intellektuellen Niveau, aber dieses, was wir auch eben ein bisschen gehört haben, dieser Soundtrack, diese Panikattacke aus Schlagzeug und Becken, die sich einmal durch die ganzen Folgen zieht, es nervt. Es ist nie Ruhe in dem Ganzen. Also ich finde, es ist immer so High Energy. Die Serie wechselt nie das Tempo. Das ist mir so ein bisschen auf den Geist gegangen. Und trotzdem finde ich die Serie genial, muss ich sagen.
Aber ich glaube, das ist so ein bisschen die Art von Seth Rogen, der halt, obwohl er diese Kifferkomödien gemacht hat, immer wirkt, als sei er auf Speed und immer schnell unterwegs ist. Und seine Filme ja auch eine unglaubliche Schlagzahl in den Dialogen haben. Du hast eben Minecraft angesprochen. Und alle, die diesen Film gesehen haben, die wissen auch, worum es in dieser Serie geht, weil dieser Film ist eine absolute Katastrophe, so zusammengewürfelt, hahaha. Und ich fand aber, also mich hat das, ich finde, er schafft das Tempo zu halten, und wenn es dann doch irgendwie Abfälle gäbe, dann wäre, glaube ich, diese Tempoänderung so ein Downer.
Ich hatte eher das Problem damit, dass ich nach Folge 3 und 4 dachte, oh, hier hält nichts, diese Folgen zusammen. Also mir hat so eine Erzählung erstmal gefehlt.
Das und ist das, ja die Kool-Aid-Erzählung
das
eigentlich.
Das kommt aber erst, genau. Das verliert sich über 3 Folgen und du fragst dich dann so, oh, weil die zweite Folge mit Sarah Polley, die dann eine Einstellung so eine wunderschöne Werbung dreht, das ist eine geniale Folge, auch übrigens selber schön gefilmt. Aber ich dachte mir dann später, wenn man alles gesehen hat, erübrigt sich das schon mit der horizontalen Erzählung, weil die Erzählung ist natürlich die große Krise in Hollywood. Trotzdem, wenn es eine zweite Staffel gäbe, würde ich mir jetzt wünschen, wie, Henrik, du hast es erwähnt, Curb Your Enthusiasm, dass es schon eine größere Erzählung gibt, die sich durch diese Folgen schlingelt. Was mir wirklich gut gefallen hat, dass wir es hier nicht mit einer Hauptfigur zu tun haben, die ein Regisseur ist oder eine Schauspielerin, sondern ein Executive, also noch nicht mal ein Produzent. Weil ich glaube, dort findet gerade die große Krise Hollywood statt. Die Frage so, kauft uns jetzt ein großes Unternehmen aus der Tech-Industrie, was machen wir mit den Spielfilmen über die Spiele, die wir hier machen sollen. Gestern habe ich gelesen, dass Hershey, der Schokoriegel, einen eigenen Film bekommen soll. Und das ist jetzt auch kein Witz.
Also, ich glaube, Martin Scorsese hat noch ein freies Projekt.
Mhm. Also da gibt es wirklich viel, worüber man sich lustig machen kann. Und auch diese Folge über das politisch korrekte Casting, die fand ich fast genial, weil am Ende stellt sich heraus, die Diskussion ist auch schon viel weiter. Da geht es gar nicht darum, wer spielt hier wen, sondern wer macht diese Animationen. Das ist schon ganz genial gelöst. Die Frage, die sich aber stellt, und da gebe ich Susanne recht, ich glaube, für wen ist diese Serie? Das beunruhigt mich so ein bisschen. Ist das, sind wir hier nicht auch in so einer Gefahr, einen kompletten Inside-Joke abzufeiern?
Ganz bestimmt. Das ist aber eine sehr große Nische, die, glaube ich, getroffen wird mit dieser Serie. Und ich glaube, es gibt das Publikum. Also, ich habe ja die Beispiele aufgezählt. Eben all diese Serien haben irgendwie ihre große Nische gefunden. Und ich bin Apple TV sehr, sehr dankbar dafür, diese Serie überhaupt gegreenlightet zu haben und erlaubt zu haben. Und ich wünsche mir sehr, sehr, dass es weitergeht und dass wir irgendwann bei Staffel 12 sagen, jetzt ist aber mal gut. Schauen wir mal, passiert heute nur noch selten. Ich glaube, die Serie ist tatsächlich sehr, sehr realitätsnah, sogar auf absurde Art und Weise. Ich bin mir sehr sicher, dass diese Kool-Aid-Idee garantiert schon auf mindestens 10 Schreibtischen lag bei irgendwelchen Studiobossen und in irgendwelchen irgendwelchen Konferenzen diskutiert wurde. Also von daher, ich glaube, wie ich auch gelesen habe, Hollywood erkennt sich selbst auch sehr wieder in dieser Serie. Und ja, wie du gesagt hast, die horizontale Erzählung ist sehr klein. Und das ist aber auch völlig in Ordnung. Jede Folge ist in sich geschlossen, ein Mini-Movie, kann man fast sagen. Und du hast es angesprochen, diese zweite Folge, die ja auch schon sehr abgefeiert wird, zu Recht, die, in der geht es um eine Plansequenz, die gedreht wird. Und die Folge ist auch noch eine Plansequenz, also sozusagen ohne Schnitt gedreht. Da sind so viele Ebenen drin, ja, die man sehen kann. Ich glaube, ich habe wahrscheinlich die Hälfte nur verstanden von den Metaebenen. Und das, ich glaube, selbst wenn man gar nichts versteht, ist diese Serie einfach ein großer Spaß.
Aber ich glaube, das ist genau der Punkt. Man kann sie auf unterschiedlichen Ebenen lesen. Man kann sie auf der Metaebene lesen. Man kann sie aber auch eigentlich einfach auf der Ebene der Figuren oder der Handlung lesen. Also was ich mochte an der Serie ist, dass die Figuren sehr humanistisch angelegt sind. Also Patrick erwähnte den Executive, der ja aber eigentlich auch nur von seinen Angestellten geliebt werden möchte. Also auf der Ebene kann man ja irgendwie ganz gut es auch so ihn nachvollziehen. Also da ist es dann auch wieder ein normaler Arbeitsplatz und die einzelnen Figuren sind ja alle gut, nur im System funktionieren sie da dann nicht. Und da ist es, finde ich, auch ganz interessant. Das System ist größer als jeder Einzelne, auch wenn jeder Einzelne gut es meint. Also so das System Hollywood, das hat mich so ein bisschen an The Wire fast erinnert, wo jeder Einzelne eigentlich auch was erreichen will, aber irgendwie es nicht schafft, gegen diese ganzen Strömungen anzugehen.
Es geht ja auch um die Frage, diese Liebe, er betont ja immer, der Matt, so, ich bin in den Job gegangen wegen der Liebe für das alte Hollywood. Und er probiert das ja immer wieder aufzuziehen, selbst in einer einer Folge, wo er eine Drogenparty des alten Hollywood schmeißt und die eskaliert. Und die Realität sagt ihm, so ist das nicht. Ich wollte nur erwähnen, dass die Serie noch genial besetzt ist mit Figuren, die nicht sich selbst spielen. Bryan Cranston spielt den CEO. Jetzt kann er sich schon den Platz für den nächsten Emmy zurechtlegen, weil was er im Finale abzieht, ist genial. Auch Catherine O'Hara, die alle kennen als Kevins Mom aus Kevin allein zu Hause, ist phänomenal. Überhaupt ist mir aufgefallen, viele Kanadier vor und hinter der Kamera, die sich über Hollywood lustig machen. Vielleicht das auch irgendwie ein Zeichen und ein Inside-Joke.
Und ein weinender Martin Scorsese. Wie großartig ist das denn? Und zwar kein großes Weinen, sondern ein in sich gekehrtes, ganz trauriges Weinen. Großartig.
Okay. Ich denke, wir sollten The Studio bewerten. Wir haben wieder eine neue Bewertungsskala, Top und Flops. Und die werden diesmal ja bereitgestellt, muss man sagen, von Tanya McQuoid, einer ikonischen Figur aus White Lotus. Ich vermute, gerade haben alle die dritte Staffel zu Ende geguckt. Top und Flop ehren deshalb auch die großartige Schauspielerin Jennifer Coolidge. Also, wir bewerten die Serie The Studio. Anna, von links nach rechts, was sagst du?
Top.
Guess who I am? Peppa Pig. I'm Monica Vitti.
Henrik,
ein Top.
Guess who I am? Peppa Pig. I'm Monica Vitti.
Susanne.
Ich würde ja jetzt natürlich gerne mal den Flop hören, aber ich glaube, ich muss auch Top nehmen.
Guess who I am? Peppa Pig. I'm Monica Vitti.
Monica Vitti hören wir jetzt gleich nochmal. Für mich ist The Studio auch ein Top.
Guess who I am? Peppa Pig. I'm Monica Vitti.
The Studio heißt die Serie, Staffel 1. 10 Folgen sind jetzt Woche für Woche zu sehen auf Apple TV+. Serie Nummer 2 bringt uns zurück nach Deutschland, aber jetzt nicht in die Gemütlichkeit dieses Landes, sondern eher ins Chaos einer Notfallaufnahme in Berlin. Der Titel Krank Berlin läuft bei Apple TV Plus und Anna Wollner stellt vor.
Ja, eine deutsche Krankenhausserie, sehr weit entfernt von In aller Freundschaft oder Dr. Stefan Frank, der Arzt, dem die Frauen vertrauen, auch sehr weit entfernt von der Schwarzwaldklinik und der Praxis mit Mehrblick. Eine Serie, die tatsächlich ein bisschen daherkommt wie die britische Serie This is Going to Hurt, weil sie die gleiche Prämisse hat. Es gibt einen Showrunner, Samuel Jefferson, der selbst zwar in London, aber immerhin Notarzt war und dann Drehbuchautor wurde und aus seinen Erlebnissen und Erfahrungen eine Abrechnung mit dem dann doch deutschen Gesundheitssystem macht.
Unser Krankenhaus hat 618 Betten und rund 30.000 stationäre Patienten im Jahr.
Mach es raus, raus!
300 Ärzte, 600 PflegerInnen.
Ja, wir sind zu wenige, immer.
Wenn es brennt, hat die Rettungsstelle 250 Patienten. Wenn es richtig brennt, über 300.
Genau da fängt Dr. Parker an, eine junge Ärztin aus München, versetzt nach Berlin, die erstmal alles umkrempeln will. Dummerweise ist das Team unterbezahlt, unterbesetzt, überarbeitet und oder drogenabhängig. Und Krank Berlin ist tatsächlich sehr dreckig, sehr blutig, sehr schnell, rau, authentisch und, wie ich finde, auch ehrlich. Ein Kommentar auf das kaputtgesparte Gesundheitssystem. Und nach den 8 Folgen versuche ich, jedes Krankenhaus zu vermeiden, wie die Pest, nicht nur in Berlin-Neukölln.
Hat sich jemand denn gerne hier einliefern lassen, Henrik?
Ich habe mich tatsächlich, also der Pilot hat mich nicht sehr überzeugt, wir haben ja den Ausschnitt gehört, den fand ich dann schon sehr auf die 12 und ein deutliches Darstellen von wie schlimm ist hier alles, und dann wurde ich doch hineingezogen und ich muss sagen, doch, ich finde, es ist eigentlich das erste angemessene Medical Drama aus Deutschland. Es hat seine Ecken und Kanten, das soll es ja auch haben. Es ist die Darstellung des, du hast es gesagt, Anna, die Darstellung des Gesundheitssystems ist nicht nur kritisch, sondern wirklich böse. Also das ist ein klarer Kommentar auf das Gesundheitssystem. Kann man so machen, aber ist schon krass. Und mich hat das Ganze, du hast ein paar deutsche Arztserien aufgezählt. Ich habe noch an Alpha-Team gedacht, aber gut, das ist eine ganz alte Geschichte.
Wir sind echt tief drin, ne?
Wir sind total drin. Aber mich hat es eher an KDD, Kriminaldauerdienst, ein bisschen erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie noch kennt. 10 Jahre ist es, glaube ich, her. Also eine hyperrealistische Darstellung eines ziemlich kaputten Systems. Mich hat es reingezogen und habe es dann doch eigentlich ja ganz gerne geguckt. Kann man bei dieser Serie nicht behaupten, aber ich war zumindest voll dabei.
Ich bin irgendwie überrascht, authentisch, hyperrealistisch. Also ich verbinde mit der Serie komplett andere Sachen. Ich finde es komplett überdreht, komplett überzeichnet. Diese ganze Ästhetik ist ja sehr wild, sehr Graffiti, überhaupt keine Ruhe. Komplett rastlos gefilmt, so ein bisschen wie fast im Drogenrausch, im Fiebertraum. Also es ist ja wohl im SEZ gedreht worden, einem ehemaligen Freizeit- und Erholungszentrum im ehemaligen Ostberlin. Aber dann gab es, glaube ich, kein Budget, das so einzurichten, dass es auch irgendwie so in Ansätzen nur aussieht wie ein Krankenhaus. Also so kann man alles machen, wenn es dann aber nicht diese komischen De Ghetto-ähnlichen Annäherungen der Figuren gäbe. Also also die sich nicht wirklich erschließen, warum die eine Person mit der anderen dies oder jenes, diese oder jene Beziehung hat. Also ich finde, man kann es komplett überzeichnen. Das funktioniert auch in Ansätzen, aber dann muss man es auch richtig machen. So ist es jetzt, finde ich, eine Mischung geworden zwischen DeGhetto und Nicholas Winding Refn.
Ganz kurz nur dazu. Ja, authentisch finde ich sie auch nicht. Vielleicht habe ich das gerade gesagt. Nee, da
Anna
mich
hat ich gesagt. Ich habe es gesagt.
Alles klar. Ja. Ich finde auch, sie ist das Gegenteil von authentisch. Das kann man wirklich behaupten. Also mit den Filtern, mit denen gearbeitet wird, also total überzeichnet. Aber DeGhetto würde ich nicht stehen. Also das sehe ich tatsächlich nicht so. Da, finde ich, entfernt sich die Serie doch schon sehr stark davon.
Also die Produktion scheint ja sehr chaotisch gewesen zu sein. Da ist ja auch viel nochmal im Schnitt wohl gekittet worden. Ich glaube, ich würde gerne vermitteln, weil ich verstehe beide Seiten. Interessanterweise fand ich mehr interessant, dass ich dem Treiben folgen wollte, als uninteressant. Aber es stimmt schon, dieses permanente Fuß auf dem Gas, das ist schwierig hier. Und ich glaube, dass die Serie an etwas krankt, an dem viele deutsche Serien vor allem kranken. Sie packt alles, was sie über die Figuren erzählen möchte, in diese erste Staffel. Ich finde, allein diese Plotline oder die Storyline über den Internisten Dominik, das hätte, wir haben ja gerade über The Studio gesprochen, wo ich das ein bisschen zu wenig fand, das hätte mir für eine Staffel voll gereicht. Dass da noch die türkische Notfallärztin mit Polizeigewalt konfrontiert wird. Überhaupt das Eindringen der Stadt in diese Notfallaufnahme, da lassen sie viel liegen. Ich finde auch, dass die Patienten wenig Profil haben. Das unterscheidet diese Serie übrigens von amerikanischen Serien wie The Pitt, die ja zurzeit so gefeiert wird, zu Recht übrigens, die das trotzdem schafft, in Ruhe von dem Chaos oder der Anstrengung einer Notfallaufnahme zu erzählen und die Patienten, die reinkommen, trotzdem so mit einer Geschichte und Würde zu belassen. Und hier hatte ich das Gefühl, die werden so abgefertigt, was natürlich Sinn der Sache ist, weil die ja überfordert sind. Aber man hat ja schon irgendwann verstanden, dass sie überfordert sind. Und dann legt die Serie wirklich alle Karten über alle Figuren auf den Tisch, als würden sie schon wissen, dass sie keine zweite Staffel mehr bekommen. Und das finde ich ehrlich gesagt schade und auch verschwendete Liebesmühe, weil ich glaube, da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht.
Also ich finde, es ist manchmal fast zu wenig im Krankenhaus. Also die sind sehr viel in Clubs und ich finde, da sind dann auch wirken sehr stark Berlin-Klischees, aber fast aus den 90er Jahren, weil es sind immer irgendwelche komischen, abgeranzten Techno-Clubs, in denen sie dann tanzen, auch die Ärzte selber. Ist ja schön, dass es keine Götter in Weiß sind, aber sie sind halt sehr hippe Großstadtmenschen und ich weiß nicht, ob es wirklich diese ganzen Klischees bräuchte. Ich finde, um mal was noch Gutes zu sagen, ich finde genial eine Szene, also oder wenn sich die Serie mal Zeit nimmt, da gibt es so einen Routineeinsatz im Altenheim, wo die Senioren komplett alleine gelassen werden, total vernachlässigt und ist fast so in der Ästhetik eines Horrorfilms gedreht. Diese Szene finde ich total super, bis zu der Erklärung der leitenden Stationsschwester, dass sie überfordert ist und alleine gelassen ist, wo es dann wieder zu erklärend wird. Das ist, meine ich, dann auch wieder mit DeGhetto, weil den Zuschauenden wahrscheinlich nicht genug zugetraut wird.
Ja, und alle müssen sagen, ich bin überfordert, dabei kriegen wir das schon mit. Ich würde auch absolut dir recht geben, dass diese Betonung der Abgefucktheit, die Stadt ist abgefuckt, also sind auch die Notfallaufnahmemenschen abgefuckt. Klischee ist es auf jeden Fall, aber so wie es bedient wird, das fand ich dann zu viel immer. Also es ist nicht alles abgefuckt. Deshalb fand ich zum Beispiel die Idee dieses Notfallteams, da gehen wir auch mal raus. Das war schon mit Bernhard Schütz, der da den coolen Ohrring tragenden Typen spielt, der schon alles gesehen hat. Da war, wo man auch mal durchatmen konnte, aber dieses permanente so, der Arzt ist der Junkie im Club und auch der den Schuss sitzt, damit er dich von deinem Trip runterholt. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen so, wie sich Londoner Berlin vorgestellt haben oder immer noch vorstellen.
Ja, aber ich glaube, also die Fallhöhe für deutsche Arztserien ist, um nochmal in aller Freundschaft zu zitieren oder alles andere, was wirklich von der DeGhetto produziert wird oder im Vorabendprogramm im Fernsehen läuft, da liegen Welten dazwischen. Die erste Szene, die erste Folge, die erste Szene, das ist eigentlich eine 1:1 Kopie von der allerersten Folge Emergency Room. Gut, Emergency Room ist mittlerweile auch fast 40 Jahre her oder 30.
Ja,
irgendwas
30,
zwischen
ja.
30 und 40 Jahren.
Kann man am Entschuldigung, George Clooney's Alter ableiten wahrscheinlich.
Aber dass sowas auch endlich mal, oder auch das Ben Whishaws This is Going to Hurt, also wo hier wirklich von innen heraus, auch wenn es jetzt ein Londoner Arzt war, aber ich glaube tatsächlich, dass die Fälle und die Erlebnisse doch dann auch nach Deutschland, nach Berlin übertragbar sind. Und Freitagabend Notaufnahme im Urban-Krankenhaus oder im Vivantes in Neukölln, da will man nicht sitzen.
Ich weiß nicht. Also wenn ich mir jetzt an...
Doch, glaube mir.
Es ist gemein. Was ich jetzt mache, ist gemein, weil wir eigentlich Spielfilme nicht heranziehen. Aber es gibt doch diesen Riesenerfolg von Die Heldin, die uns einen Tag in einer Notfallaufnahme zeigt.
Das ist eine normale Station. Das ist keine Notaufnahme.
Ja, es stimmt. Oh, gut, es ist eine normale Station, aber ich wollte nochmal die Betonung auf die Ruhe setzen, weil dann nehme ich jetzt doch The Pit nochmal von HBO Max dazu. Mir hat das schon imponiert, dass Amerika, die ja dieses Genre letztendlich wirklich erfunden hat und am besten beherrscht, dass sie eben nicht mehr aufs Gas drücken, dass das nicht mehr gebrüllt werden muss in einer Notaufnahme, dass da auch über eine Ruhe nach der Pandemie und dem Chaos auch etwas erzählt werden kann. Also mir scheint dieses Krank Berlin ein bisschen gestrig zu sein von der Art und Weise, wie sie meinen, das erzählen zu können. Und ich finde schon, dass das ein Problem ist. Oder nicht?
Ja, also ich finde auch, ihr habt alle recht. Ich finde, die Serie bezieht etwas zu viel ein, nämlich meiner Meinung nach sind auch diese Krankenwagen-Szenen eigentlich überflüssig. Ich finde Bernatschis großartig, aber ich brauche, mit diesen Szenen sollte eigentlich versucht werden, Berlin in die Serie mit einzubeziehen. Ich finde, Berlin ist in dieser Serie gar kein Charakter. Also sie schaffen es nicht, Berlin darzustellen. Ich brauche die Club-Szenen nicht, die erzählen mir gar nichts und ich brauche auch nicht die Szenen, wo der Arzt drogenbenebelt durch das Krankenhaus irrt. Das sind Streckszenen, die irgendwie eine Art Berlin-Vibe erzeugen sollen. Und da hätte man die Schere nehmen müssen, das hätte man alles cutten müssen. Genau eben wie die Krankenwagen-Szenen. Also gebe ich euch total recht. Dennoch, wie du schon gesagt hast, der Vergleich mit zumindest deutschen Krankenhaus, den darf man gar nicht ziehen. Es ist hier etwas ganz anderes. Also wir betreten hier ein ganz anderes Feld. Und es ist ein Silberstreif am Horizont. Da sieht man schon, es ist etwas möglich. Klar musste erst der Brite kommen und diese Serie machen. Aber sie zeigt, was möglich ist.
Aber letzter diese Berlin, noch, wir müssen diese bewerten. Diese Berlin-Szenen, die sind dann wahrscheinlich doch da, weil es eine Apple TV Plus-Produktion ist, eine deutsche Apple TV Plus-Produktion und man natürlich mit Berlin für den internationalen Markt irgendwie nochmal so einen Reiz setzen will.
Aber Vorsicht, die Serie wurde von Apple TV Plus gekauft, das ist kein Apple-Original, das ist wichtig. Susanne, noch ein Satz? Sonst würde ich sagen...
Nee, eigentlich...
Ja. International wird die Serie als Berlin ER vermarktet.
Genau. Also, wir bewerten jetzt Krank Berlin. Das nennen wir jetzt nochmal, damit auch alle die Serie gleich finden können. Jetzt gehe ich mal von rechts nach links. Susanne, bewerte doch die Serie bitte.
Ja, ich finde es nicht ganz einfach. Ich finde wirklich, das Potenzial ist da. Ich möchte eigentlich sie gut finden, aber ich will auch mal den Flop-Ton hören, deswegen Flop.
Please, these gays, they're trying to murder me.
Ein Klassiker. Jetzt Henrik.
Ich sehe auch, das Potenzial ist da und gebe der Serie einen Top.
Guess who I am? Peppa Pig. I'm Monica Vitti.
Ich zitiere jetzt Henrik mit, es ist furchtbar, dass wir nur zwei Bewertungen haben. Für mich ist es ein klassisches Dazwischen. Ich glaube, ich bin dann für das Potenzial am Ende. Also ein Top.
Guess who I am? Peppa Pig. I'm Monica Vitti.
Und jetzt Anna.
Ich habe gefühlt das Gefühl, nach 25 Staffeln Grey's Anatomy selbst am offenen Herzen operieren zu können. Ich suchte alles im Krankenhaus, für mich ein Top.
Guess who I am? Peppa Pig. I'm Monica Vitti.
Krank Berlin. 8 Folgen hat die erste Staffel, sind jetzt abrufbar auf Apple TV+. Und jetzt machen wir uns wieder auf ins gute alte Shondaland. Shonda Rhimes hat wieder zugeschlagen für Netflix. Residence heißt ihr neuestes Serienbaby. Es geht ins Weiße Haus, aber nicht durch die Vordertür. Susanne hat sich das genauer für uns angeschaut.
Ja, The Residence, da handelt sich dabei um eine wirklich waschechte Whodunit-Murder-Mystery-Geschichte. Welches Setting eignet sich dafür mit vielen Räumen und Angestellten besser als eben... Wie du schon gesagt hast, Patrick, das Weiße Haus. Genau hier spielt The Residence in einer Zeit deutlich vor Trump. Denn es ist ein sehr selbstverständlich diverses Weißes Haus, unter anderem mit einem schwulen Präsidentenpaar. Und die große Frage ist, wer hat A.B. Winter ermordet, den Chef-Butler des Weißen Hauses? Er liegt nämlich tot im dritten Stock, während unten ein Staatsbankett mit 200 Gästen stattfindet, das die zerrütteten Beziehungen zu Australien wiederherstellen soll. Um den Mord aufzuklären, wird die berühmte und etwas kauzige Detektivin und begeisterte Ornithologin Cordelia Kapp engagiert. Grandios gespielt, wie ich finde, von Uzo Aduba, bekannt vielleicht als Crazy Eyes aus Orange is the New Black. Es ist wirklich ihre Show. Und Cordelia Kapp bringt Ordnung ins Chaos mit ihrer Liebe fürs Detail, mit ihrer Schlagfertigkeit und ihrem Humor, wie in einer Szene zum Beispiel, als alle Verdächtigen in einem Raum versammelt sind.
Couple things before we get started. Just want to make sure we're all here for the murder of A.B. Winter. If you're here for another murder, that's like a huge problem.
Ja, also sie weist darauf hin, dass es hier um den Mord an A.B. Winter geht und sagt, falls sie für einen anderen Mord hier sind, ist das ein Problem. Also das ist so ungefähr die Humorlage. Ich finde, es ist witzig, überdreht, rasant erzählt, größtenteils zumindest voller Intrigen, Anspielungen an Agatha Christie und andere Mörder-Mysteries. Eine Hommage ans Genre, auch eine Persiflage. Es gibt einen Gastauftritt von Kylie Minogue. Aber was ich am meisten mochte, die Serie liebt wirklich ihre Figuren, zwar die vielen, vielen Angestellten, die das Weiße Haus am Laufen halten. Sie bilden die Seele des Hauses. Die Präsidenten sind hier quasi nur kurz zu Gast.
Anna, du bist ja auch immer gern zu Gast in Shondaland. Diesmal auch?
Diesmal auch. Also nicht nur Grey's Anatomy, 4785 Staffeln, auch natürlich The Residence, was, finde ich, nach Bridgerton eine komplett andere Tonalität hat, auch wenn es natürlich so ein bisschen angelegt ist. Und ich fand hier auch diesen Blick, dass man wirklich dieses Staatsbankett nimmt und die Politik aber eigentlich komplett ausblendet, bis auf Hugh Jackman, den alle jagen, weil auch Hugh Jackman zufällig Australier ist. Und ich fand, so ein bisschen Abstriche würde ich machen. Mir war das teilweise ein bisschen zu lang. Die einzelnen Folgen, man hätte das vielleicht ein bisschen raffen können als Miniserie von 4, aber ich fand es trotzdem on point. Und auch diese ganzen popkulturellen Anspielungen, Agatha Christie, Hitchcock, selbst Knives Out, was ständig durch den Kakao gezogen wird, allein die Folgentitel sind angelehnt an Hitchcock-Filme. Ich fand das so detailliert und mit so viel Liebe zum Detail, ich bleib Shonda Rhimes einfach treu, ich bin verloren.
Also Susanne hat ja die vielen, vielen Figuren betont. Mir war das wirklich zu viel. Eigentlich ist die Kritik oder der Einwand von Anna genau der, den ich etwas größer machen wollen würde. Es ist schon aufgeblasen. Es ist extrem aufgeblasen. Als ich dann gesehen habe, dass die letzte Folge unverschämte 90 ja. Minuten lang ist, dachte ich mir so, es kommt ja auch nicht hin. Vor allem, es könnte auch ein Film sein. Und wie du sagtest, es gibt sehr viele schöne Ideen und auch dieses ganze Selbstbewusstsein, dass man in einem Kosmos von ganz vielen Whodunits operiert und dass die Folgen eben so heißen wie diese ganzen Whodunits, dachte ich mir, okay, das ist wirklich bewusst inszeniert. Aber nach der fünften Montage von Zeugenaussagen, ich habe da auch manchmal auf Durchzug geschaltet. Also irgendwo zwischen Folge 3 und 5, ehrlich gesagt, ob das jetzt die Folge 5 war oder 3, ich habe da auch so ein bisschen die Lust verloren, dem zu folgen. Hinzu kommt auch, es gibt so eine unerträgliche Klammer einer Senatsanhörung mit Al Franken, dem ehemaligen Komiker, der dann auch Senator geworden ist und sehr unrühmlich seinen Job verloren hat. Das hat mich null interessiert. Ich fand das auch da ist halt Shonda Rhimes eben unerträglich in so einem Overacting, so einer Schrillheit, was ich dann auch nicht mag.
Aber das ist Shondaland, also dieses Seifenopernhafte, das hat ja alles. Das ist egal, ob man Grey's Anatomy nimmt oder Scandal, was ja auch schon im Weißen Haus gespielt hat, oder auch Bridgerton. Es ist immer Seifenoper und es ist eigentlich immer too much. Das ist ja eines ihrer Markenzeichen.
Ja,
das holt mich auch wirklich gar nicht ab. Also ich bin wirklich, also ich verstehe irgendwie alle Leute, die Shondaland-Sachen mögen. Ich kann das schon, das ist ja irgendwie gutes Fernsehen, aber das ist wirklich gar nicht meins in keiner dieser Produktionen. Auch in der großen Produktion von Shonda Rhimes. Auch diese Serie wieder, das ist ja faktisch, auf dem Papier ist das eine gute Serie. Die ist extrem gut besetzt, das Setting ist super, die Geschichte ist auf irgendeine komische Art und Weise ausgefeilt und wahrscheinlich an einem riesigen Mindmap erstellt worden. Und mich hat genau wie Patrick auch die Serie dann relativ kalt gelassen, auch über diese elendlangen 8 Folgen. Also das ist ja mal wieder so ein Beispiel für eine Serie, die eigentlich, du hast es gerade schon gesagt, ein Film hätte werden sollen. Und ich meine, wir haben ja wieder so ein Beispiel für etwas, was keinen Sinn ergibt, in seriell zu erzählen. Das ist ein super Kammerspiel wäre das geworden, aber sie haben gemerkt, also in einer sehr großen Kammer, eben dem Weißen Haus. Aber sie haben eben gemerkt, okay, wir müssen da 8 Folgen rausmachen und die müssen alle irgendwie 45 bis anderthalb Stunden lang sein. Deswegen holen wir noch diese Senatsanhörung mit rein. Also wir können nicht nur diese eine Nacht im Weißen Haus verbringen. Das nimmt uns niemand ab in so und so 4 Stunden Serie. Wir müssen diese Senatsanhörung reinholen. Wir holen die Detektive noch einmal zurück ins Weiße Haus und irgendwann hat sich das für mich auch so gedreht und so gedreht. Ich bin da total ausgestiegen. Warum ich bis zum Schluss geschaut habe, ist der Witz. Ich finde, sehr viele Gags funktionieren sehr gut, das muss man tatsächlich anerkennen. Stimmt,
ja. Also ich glaube wirklich, dass die nicht ganz vertraut haben in die Intelligenz der Zuschauenden, dass sie ein bisschen zu viel erklären wollten und dann Cordelia Kapp fasst dann nochmal zusammen. Also hier stehen wir jetzt in unserer Ermittlung.
Es ist halt Bügelfernsehen.
Es könnte Redundance also heißen, das, teilweise nicht Residence.
Ne? Ja, also und trotzdem würde ich euch widersprechen, dass es ein Film gewesen wäre, weil ich glaube, das ist der ganze Witz dieser Serie, dass es vorgeschoben um die Ermittlungen geht, aber eigentlich ist eine Geschichte über das Weihnachtsmarkt Weiße Haus ist und die Menschen, die dort arbeiten und deren Beziehungen untereinander. Und du erfährst ja, wer mit wem wie überhaupt nicht kann und doch kann. Und es gibt so viele Intrigen auch unter den Angestellten. Ich glaube, das, darum geht's. Und ich finde, da entwickelt irgendwie die Serie auch eine ganz gute Dynamik. Und ich finde, dass es eben nicht um die Politik geht, mochte ich sehr gerne. Aber am Ende geht's ja auch nochmal wirklich so, hat es ja auch so einen humanistischen Ansatz fast. Also es geht um die Tugenden, was es bedeutet, Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen. Also es ist nicht nur Unterhaltung, auch wenn es wahnsinnig viele Witze hat, aber ich finde, es hat eben dann auch noch auf dieser Ebene irgendwie so eine ganz schöne Dimension.
Ja, aber dann hätte man darauf vertrauen müssen zum Beispiel, dass die Detektivin nicht so viel Backstory auch bekommt. Das ist ja das Gute an Knives Out. Wir wissen nur ein bisschen was über die Figur von Daniel Craig, aber nicht alles. Und hier bin ich schon sofort in irgendeiner Folge einer Rückblende mit ihrem Neffen bei der Vogelbeobachtung. Sie isst übrigens gerne Sardinen, Dosensardinen, was alle anekelt.
Haben wir verstanden dann irgendwann.
Ja, aber das fand ich sogar schon sehr nice, ein Witz. Ich würde da gerne anhaken, ich finde das interessant. Ich glaube, dass hier auch wirklich so eine Art von Downton Abbey-Idee war mit Upstairs und Downstairs.
Grundlage ist ja auch so ein Sachbuch.
Richtig. Über das Weiße Haus. Wobei ich sagen würde, dass die Serie am Ende zwar so tut, als wäre sie interessiert über diese vielen Bediensteten, aber in Wahrheit ist man dann doch am selbstbewusstesten, wenn es um Kylie Minogue geht und eben über Upstairs. Ich hatte das Gefühl, dass mir hier quasi nur vorgegaukelt wird. Ich interessiere mich für die vor allem Schwarzen, die da arbeiten. Das ist natürlich der Butler. Es ist schon auch eine Art von Gesellschaft, die dort gezeigt wird. Es feiern ja die Weißen und unten arbeiten die Schwarzen. Also da ist ja auch eine Politisierung drin. Nur ich hatte das Gefühl, so richtig interessieren für die Implikation, was das denn bedeutet, dann rettet man sich immer über den Witz. Also ich glaube, dass man da auch vielleicht seinem eigenen Anspruch nicht gerecht wird.
Aber Upstairs wird nicht wirklich erzählt. Kylie Minogue hat einen wahnsinnig kurzen Gastauftritt. Der Präsident mit seinem Gatten taucht quasi nie auf.
Die Mutter noch ein bisschen.
Und der Bruder.
Aber die sitzt
der Bruder,
auch in einem Seitenstrang.
Ja, ja, und der Bruder, ich will nicht sagen, wird richtig erzählt, sondern ich habe das Gefühl, dass die Serie dort sich am liebsten auffällt, würde ich nur sagen.
Aber kein Charakter wird ja wirklich erzählt.
Nee,
also
das
selbst
stimmt,
Cornelia
ja.
Kapp, da wird, es wird zwar Backstory gegeben, aber die Figur ist nicht tief. Und das ist natürlich die große Herausforderung im Erzählen, im erzählerischen, im seriellen Erzählen, dass du den Figuren Tiefgang gibst. Und das funktioniert hier selbst bei der Detektivfigur nicht, obwohl es auch da unzählige Rückblenden gibt und es gezeigt wird, wie sie bei der Vögel Beobachtung
aber
auf einer
will
Insel.
Man das wissen? Sie ist eine Detektivin, die ein unglaubliches Charisma hat, einen unglaublichen Witz, den Laden da wahnsinnig gut in den Griff kriegt. All die 1000 Angestellten und sie taucht auf und alle sind ruhig.
Also und keiner, also am Anfang, zumindest die ganzen alten weißen Männer glauben ihr nicht.
Und ihre Vorgesetzten auch. Ne? Ja. Ich glaube, wir müssen ein Rätsel lösen, so wie sie. Und zwar, wie findet das Serienquartett The Residence? Ich beginne bei Anna.
Ja, es tut mir leid, top.
Guess who I am? Peppa Pig. I'm Monica Vitti.
Ich glaube, diesmal kommt von mir eher ein Flop. Ich habe mich zu sehr gelangweilt.
Please, these gays, they're trying to murder me.
Henrik.
Ja, ganz klar ein Flop.
Please, these gays, they're trying to murder me.
Susanne.
Ich glaube, wenig überraschend ein Top.
Guess who I am? Peppa Pig. I'm Monica Vitti.
Am besten überzeugen Sie sich selbst. The Residence Staffel 1 zu sehen auf Netflix. Die vierte Serie in unserem Quartett kommt aus Großbritannien und aus der Welt der Medien, wo man ja bekanntlich nur so lange relevant ist, wie der nächste Shitstorm auf sich warten lässt. Douglas is cancelled, heißt die Serie. Und Henrik Evert stellt sie vor.
Ja, Breaking News. Ein sympathischer Moderator soll wegen eines vermeintlich sexistischen Witzes gecancelt werden. Hugh Bonneville spielt diesen Nachrichtensprecher Douglas Bellows, der nach einem angeblich sexistischen Witz auf einer Hochzeit in einen Shitstorm auf, Achtung, Twitter gerät. Karen Gillan ist seine Co-Moderatorin Madeleine Crowe und gemeinsam werden sie in einen Strudel aus Shitstorm, Medienlogik und öffentlicher Empörung gezogen. Vor allem, als Madeleine den Tweet dann auch noch eindeutig zweideutig retweetet.
Sie retweetet an 2 Millionen Menschen. Du verstehst, dass ich dir helfen will, richtig?
Ich würde denken, ihr hättet eine Affäre, wären da nicht die Hängetitten.
Sie hat keine Hängetitten.
Ich hab an deine gedacht.
Wie ging der Witz denn?
Ich weiß es nicht mehr.
Das zieht sich dann genauso durch die 4 Folgen der Serie. Wie steht die emanzipierte junge Madeleine zu der Sache und ihrem Mentor Douglas? Und wie lautet eigentlich der Witz? Er sondert das Ganze Stephen Moffat, der geniale Doctor Who und Sherlock-Macher. Hier aber drängt sich bald der Eindruck auf, da hat sich ein Mann in der zweiten Hälfte seines Lebens nochmal ordentlich Luft gemacht zu einem Thema, das ihm offenbar doch auch noch unbedingt total wichtig ist. Cancel Culture, woke Medien, politische Korrektheit, all das wird durchdekliniert. leider nicht besonders feinfühlig, eher ziemlich altbacken, schematisch und einfach, wie ich finde, late to the party. Da haben andere längst weitaus differenzierter und klüger verhandelt.
Ist das so?
Es ist so. Vor allem, was mich total überrascht hat, die verkaufen das Ganze als Workplace-Comedy. Und wenn ich eins in dieser Serie nicht gesehen habe, dann ist es irgendwie Comedy und Workplace so ein bisschen. Für mich auch, also Twitter heißt Twitter und nicht X, vielleicht schon ein Zeichen dafür. Dann hat man diese furchtbare Tochter von ihm und er ist ja verheiratet mit einer Chefredakteurin von so einem Boulevardblatt, Boulevardeska geht's nicht, die sich dann auf einmal in ihrer Moral vor ihren Mann stellt, was auch jedweder Logik entbehrt, und ich hatte ein riesengroßes Problem mit der Serie.
Aber ist nicht genau das eine total spannende Figur? Also die Tochter, gebe ich dir recht, da haben sie sich extrem verschrieben, weil ich glaube, in so einem Furor, den Henrik schon erwähnt hat, es allen irgendwie heimzuzahlen oder alles ins Boot zu holen, die auf der richtigen Seite standen, die auf der falschen Seite standen, erzeugt man halt so eine furchtbare Figur wie die Tochter. Aber die Ehefrau, die würde ich verteidigen als Figur, weil die finde ich gerade spannend, weil ihre Motive ändern sich ja plötzlich auch.
Die
ja?
ist also auch total spannend, aber alles andere ist eine Serie von alten weißen Männern für alte weiße Männer, die noch nicht mal um Entschuldigung bitten, sondern ihr eigenes Handeln legitimiert haben wollen in einer Vierfach-Serie.
Das würde ich auch nicht. Also ich glaube, die Charaktere sind irgendwie dynamischer, als wir denken. Du weißt immer nie, dann haben sie mal irgendwie nachvollziehbaren Punkt, ein Argument, und dann sind sie plötzlich wieder komisch. Du weißt ja nicht, ob an diesem Twitter-Dings was dran ist. Ne? Man muss ja immer davon ausgehen, dass es vielleicht auch alles erfunden ist. Und damit spielt die Serie, ja, finde ich, ganz gut. Also auf der einen Seite kritisiert sie die übertriebene Wokeness, die auch in einer Hetzjagd münden kann. Und auf der anderen Seite kritisiert sie aber auch den Sexismus dieser alten weißen Männer. Und dazwischen changiert die Serie. Wenn sie gut ist, macht sie das gut. Ich weiß nicht, ob in dem Fall vielleicht 4 Folgen zu wenig gewesen sind. Vielleicht hätte die ihr Potenzial in 8 Folgen oder so sogar besser entwickelt.
Einer der wenigen Fälle, wo ich auch sagen würde, mehr ist vielleicht mehr in dem Fall gewesen. Ich muss auch sagen, dass das als Mediensatire auch cleverer ist, als es vielleicht im ersten Moment wirkt. Da kann man vielleicht über die Visualität sprechen. Vielleicht ist die so ein bisschen all over the place. Aber am Ende hat man das Gefühl, alle sind gefangen auch in ihrer Idee von, was ist richtig und was ist falsch. Und hier sollte man das Ende nun wirklich nicht verraten. Am Ende geht es ja wirklich nur darum, wer hat auf dem Schachbrett einfach wirklich den nächsten Zug. Also es geht nicht nur darum, ob man sich nicht ausbeuten sollte oder nicht betrügen sollte, sondern wer betrügt in diesem Kosmos von, sagen wir mal, unseren kulturell sensiblen Zeiten besser. Und das ist vielleicht zynisch, aber ich finde, das trifft auch so eine gewisse, ja, Verwertungslogik der modernen Medien ziemlich gut, muss ich sagen.
Aber das, was du sagst, betrifft hier tatsächlich nur das männliche Personal.
Ne? Nein,
also
das stimmt.
Wer macht den besseren Zug?
Nein, das stimmt nicht.
Ich halte sie für ein absolutes Abziehbild. Stephen Moffat hat selbst irgendwann mal zugegeben, er könnte keine weiblichen Charaktere schreiben, und das ist an dieser Serie sowas von abzusehen. Also er besitzt natürlich trotzdem das Selbstbewusstsein der Männer in diesem Alter, die sagen, ich mach's trotzdem, ne? Ich schreibe trotzdem diese Frauenfiguren. Und das ist das Problem. Also, weil man entwickelt tatsächlich Sympathie mit Douglas Bellows, und Madeline bleibt ein Abziehbild, also ist keine Sympathieträgerin, und eigentlich soll sie ja in ihrer Figur zeigen, wie mit erfolgreichen Frauen umgegangen wird, aber das passiert nicht. Es geht darum, wie Männer sich in dieser Welt zurechtfinden.
Aber du machst sie passiv. Das ist eine unfassbar aktive Figur. Der Trick der Erzählung ist es, nicht die Karten sofort auf den Tisch zu legen. Ja? Ich glaube.
Aber in dem Moment, an dem du sie unsympathisch machst, sind eben die Sympathien auf der Seite der Männer. Und du hast mit Hugh Bonneville irgendwie auch mittlerweile ein britisches Nationalheiligtum, weil er eben Paddingtons Papa ist, weil er in Downton Abbey eine der tragenden Hauptrollen spielt. Und natürlich hat man die Sympathien auf seiner Seite.
Hat man die wirklich? Ich finde, man hat sie am Anfang, weil
ja,
er die Hauptfigur
trotzdem,
ist.
Du bist trotzdem immer eher bei ihm, weil sie halt einfach dieses Abziehbild ist, wie Hendrik
sagt. Ich finde, sie ist kein Abziehbild. Sie ist sehr undurchsichtig. Man weiß immer nie, ist sie jetzt ein Opfer? Ist sie, und es entwickelt sich. Sie entwickelt sich, und dann wird es ja klar, die kann dieses Spiel wahnsinnig gut spielen. Warum kann sie dieses Spiel spielen? Es gibt ja eine Szene, wo auch klar wird, dass sie es sehr hart hatte in diesem Job, und sie hat halt gelernt, mit harten Bandagen zu kämpfen. Also das fällt auch wieder negativ auf die Männer zurück. Also deswegen finde ich,
wir glauben aber Douglas Bellows alles.
Und
ihr
nichts.
Gar nichts.
Nee.
Nein, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, der Blick auf die Medien, auf die Medienwelt, die er uns zeigt, ist eben, die Diskussion zeigt das ja. Ich glaube, es ist alles möglich. die Möglichkeit ist, dass er ein Sexist ist und dass er die Praktikantinnen missbraucht. Und das Gegenteil ist auch möglich. Und ich glaube, die Medienwelt hat sich auch gerade dahin navigiert. Und das ist, glaube ich, das Urteil und am Ende der richtige Punkt, zu sagen, da wir alles jedem zutrauen würden, ist auch alles von jedem möglich.
Genau darum geht es ja, dass er es eben nicht getan hat, dass er eben nicht die Praktikantin oder die aufstrebende Kollegin missbraucht haben könnte, sondern dabei zugesehen hat, wie genau das passiert sein könnte. Und es geht ja um dieses Schweigen. Es geht ja nicht um die Täter und es geht auch nicht um die Opfer, sondern es geht um die mitlaufen und nichts tun.
Ich glaube, es ist um diejenigen, die mitlaufen, aber auch um diejenigen, die das durchschaut haben und sich in diesem Chaos von menschlichen Verfehlungen einen Weg an die Spitze bahnen können. Und das ist übrigens dann geschlechtsneutral. Und das fand ich sehr interessant erzählt, weil nochmal, die Frau von Douglas, das ist ja eine Frau, die eben aus dieser Yellow Press kommt und die diese Mechanismen phänomenal versteht. Und auch sie wird ausgespielt auf eine Art und Weise, die ich fast brillant am Ende fand. Also ich finde, es ist auch ein bisschen zu viel, wie gesagt, zu gestaucht. 4 Folgen sind vielleicht wirklich dahingehend zu wenig. Aber ich glaube, dass hier eine sehr präzise, clevere Mediensatire entstanden ist. Und die werden wir jetzt bewerten. Henrik, du hast gerade so entgeistert geguckt.
Ja, also das ist für mich ein absoluter Flop.
Please, these gays, they're trying to murder me.
Susanne.
Also, ich konnte dem wirklich was abgewinnen. Für mich ein Top.
Guess who I am? Peppa Pig. I'm Monica Vitti.
Anna.
Gut gemeint ist nicht gut gemacht. Ein Flop.
Please, these gays, they're trying to murder me.
Ich fand, es war eine gute Mediensatire. Von mir ein Top.
Guess who I am? Peppa Pig. I'm Monica Vitti.
Die 4 Folgen von Douglas Is Cancelled sind zurzeit zu sehen in der Arte Mediathek. Und wie immer zum Schluss des Serienquartetts ist es Zeit für unsere Carte Blanche. Jeder und jede in der Runde darf noch einen Serientipp raushauen oder eine Warnung, eine Entdeckung, eine Vorfreude, was euch gerade beschäftigt auf dem Serienradar. Wer möchte anfangen?
Ich schließe mal den Kreis von deiner Anmoderation heute in der Sendung. Und zwar White Lotus ist in die dritte Runde gegangen. Und ich finde, die Serie hält ihr Niveau absolut noch in der dritten Staffel. Und ja, wer es irgendwie klug, wer es unangenehm mag, unbedingt schauen. Mike Whites geniale Serie White Lotus ist gerade bei mir hoch angesagt.
Susanne.
Ich hätte noch eine andere Empfehlung, wenn man schon mal in der Arte-Mediathek ist, und zwar die Serie I Know Your Soul von der bosnischen Filmemacherin Jasmila Spanic, lief vor 2 Jahren beim Festival in Venedig, geht um einen 15-Jährigen, der in Sarajevo von einem Hochhaus springt, dann eine Staatsanwältin ermittelt, aber die Ermittlungen dienen der Serie vor allem eher einzutauchen in eine Welt von Familie, Gesellschaft, es geht um Ungleichheiten, Klassenunterschiede, also das wäre meine Empfehlung.
Anna.
Ja, wir haben eben ein bisschen viel auf der ARD bzw. Degeto rumgehauen. Deswegen habe ich als Tipp Marzahn Mon Amour, eine Serie über 3 Fußpflegerinnen in Berlin-Marzahn, eine komplett genuin weibliche Perspektive vor und hinter der Kamera. Da habe ich ein bisschen mein Herz dran verloren. Es ist klein, aber es ist fein.
Ich vermute, dass alle Adolescents schon gesehen haben. Deshalb empfehle ich die polnische Netflix-Serie Projekt UFO über UFO-Sichtungen in den 80er Jahren in den Masuren, einer Zeit, wo der Glaube an die Aliens viel größer und besser war als der Glaube an den Kommunismus. 3 Männer glauben ans Unmögliche, 3 Frauen glauben an sich selbst. Wer da besser wegkommt, das ist zu sehen auf Projekt UFO. Und das bringt unser Serienquartett für heute zu Ende. Genug Stoff für das lange Osterwochenende, fürs nächtliche Bingen. Vielen Dank an meine Runde, an Susanne Buck, an Anna Wollner und Henrik Evert. Danke euch.
Gerne. Sehr gerne.
Sehr gerne.
Mein Name ist Patrick Wilinski.